Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Ich bin bestens informiert, Podcast-Folge 91. Und damit begrüße ich wie immer bei den 90 Malen davor auch den ganz besonderen Marcel zu meiner Rechten.
Ja, vielen Dank, Julius. Was auch immer mir das heute das Vergnügen erteilt, dass ich heute ganz besonders bin.
Du hast mir heute zwei Stücke Kuchen gegeben, falls ich mich erinnern kann.
Das stimmt, weil du so angestrengt aussahst und einer davon war meiner und ich wollte zumindest mal unterjubeln und fragen, ob der gut schmeckt. Aber du hast gesagt, hat gut geschmeckt, von daher danke fürs Feedback. Jetzt
musst du aber noch einen Credit an deine Frau geben, eigentlich hat die den gemacht.
Die hat den gebacken, die wird heute nicht zuhören, aber trotzdem kann man ja schöne Grüße bestellen. Danke, dass du einen Kuchen gebacken hast zu Hause, den ich im Büro verteilen darf. Aber das ist heute gar nicht unser Thema, weil wir sprechen heute über alte Firewalls. Und das ist so ein bisschen meine Herzensangelegenheit. Es hat nur 91 Folgen gebraucht und ich glaube 5 Jahre haben wir auf diesen Moment gewartet. Ja. Aber ich glaube mehr dazu dann gleich im Gespräch.
Ja, es wird alles, also noch ist es ein Rätsel, aber es wird alles irgendwann deutlich. Und damit begrüße ich erstmal Marc und Paul in unserer illustren Podcast-Runde. Schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Hello.
So, dann schießt doch mal direkt los. Wir haben ja immer eine besondere erste Frage. Einmal, wer ihr seid und was ihr macht, das ist wahrscheinlich relativ gut und einfach zu beantworten, aber wir stellen ja auch noch böse Fragen, nämlich was zeichnet euch aus?
Ja, mein Name ist Marc Sommerfeld, ich arbeite bei der Firma HPM, Hellmann Process Management in Osnabrück. Paul ist bei uns im Außendienst, er ist jetzt seit 3 Monaten da.
Seit April, ja.
Seit April ist Paul bei uns, unterstützt uns im Team im Außendienst. Und ich möchte mal ein paar Dinge zu der Firma Hellmann Process Management erzählen. Viele wissen es vielleicht nicht, aber unsere Wurzeln sind tatsächlich in der PCO. Und zwar vor über 30 Jahren hat unser Geschäftsführer, der Herr André Pohl, bei der PCO als kaufmännischer Leiter angefangen. Und dann kamen irgendwann die Kunden der PCO und haben gesagt, es ist ja toll, dass ihr uns hier so super IT-Equipment aufstellt, aber das alte, das nimmt doch gefälligst mal bitte wieder mit. Und aus diesem Background oder Hintergrund ist die Idee entstanden, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und die Hellmänner, unsere Inhaber, die sind immer sehr IT-affin und bieten auch Mitarbeitern die Chancen, Ideen zu verwirklichen. Und so ist seinerzeit die Hellmann Computer Service entstanden. Also das waren sozusagen die Wurzeln von der HPM. Das Thema damals war größtenteils auch IT-Remarketing, was wir auch sehr professionell aufgebaut haben. Sprich, wir haben so über 30.000 PC-Einheiten im Jahr zurückgenommen und haben die in einer eigenen PC-Werkstatt refurbished und die dann als Posten oder auch bei einem der legendären Hellmann-Lagerverkäufe hier in Osnabrück an den Mann
gibt's
gebracht.
Gibt's die heute noch?
Die gibt's leider nicht mehr.
Oh, ich stelle mir das vor wie bei TK Maxx, wenn samstags die Türen aufgehen.
Die Mythische.
Hier noch ein altes Lenovo Notebook.
So war das in der Tat.
Hinten die Apple-Ecke und alle rennen hin. Ich will das neue iPhone, das iPhone 11.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Der Lagerverkauf, der ist in der Tat vielen Osnabrückern im Gedächtnis geblieben. Und ich habe, wo wir das schon Jahre nicht mehr machen, vor einem halben Jahr oder so hatte ich wirklich noch einen Anruf einer ehemaligen Kundin, die sagte, macht ihr denn diesen Lagerverkauf noch? Ich sage, nein, Remarketing haben wir uns schon 2008 von verabschiedet, aber das ist bei vielen wirklich noch im Hinterkopf geblieben. Ne? Und wenn wir beim Lagerverkauf sind, kann ich da noch ein paar Dinge zu sagen. Wie gesagt, wir haben am eigenen Standort seinerzeit an der Adolf-Göhne-Straße eine riesen Mobilhalle gehabt und das war eine Art Azubi-Projekt und samstags öffneten sich dann die Tore und hunderte von Privatmenschen haben dann sozusagen die refurbischten Geräte, Notebooks und PCs sich angeguckt, die gekauft und so der eine oder andere Privatmann stand dann montags wieder vor der Tür und sagte, ja, aber auf dem Rechner, da läuft gar kein Counter-Strike, mein Sohn kann da gar nicht drauf zocken. Ja, ist ja auch eine Büromaschine, ne? Und Ja, das war so die Problematik, sag ich mal, mit Endkunden seiner Zeit. Und 2006 gab es in Deutschland ein neues Gesetz, das Elektrogesetz, ist aus einer Europarichtlinie entstanden. Und da hat man sich überlegt, die neue IT ist auch immer günstiger und viel Retouren und Rücknahme mit Privatleuten. Wir verabschieden uns von dem Remarketing-Projekt und konzentrieren uns mehr auf das Recycling von der IT. Und so sind wir im Prinzip von der Hellmann Computer Service zu der Firma Hellmann Recycling umfirmiert. Einige Jahre später haben wir einen ganz großen Auftrag bekommen von der Philips. Und zwar haben wir den Collection Point von Philips übernommen. Das heißt, im deutschsprachigen Raum alle Retourengeräte von Philips-Geräten, die gingen dann zurück zu HPM.
Meine alte Zahnbürste war auch dabei.
Die war auch dabei, genau. Und an unserem Standort haben wir die Geräte denn klassifiziert in ein A-Gerät. Das wurde dann ganz normal wieder aufs SAP-System von Philips gebucht und kam wieder in den Handel. Ein B-Gerät, das ging dann über einen Mitarbeiter-Verkaufsshop, konnten die Mitarbeiter das
gebrauchte Zahnbürsten kaufen.
Gebrauchte Zahnbürsten nicht.
Also, ist die Frage an die Zuhörer, welche Kategorie hatte wohl meine Zahnbürste?
Das war wahrscheinlich C.
Z? Wahrscheinlich.
C Recycling.
Ja, sie hat nicht mehr funktioniert, das war das Problem. Und deswegen musste ich sie
ab in den Recycling-Prozess
returnieren, genau.
Ja, stark.
Naja, auf jeden Fall wollte die Philips mit einer Hellmann Recycling nicht eine Geschäftsbeziehung eingehen und deswegen hat man eine Marketingagentur beauftragt und die haben dann den Namen Hellmann Process Management kreiert, weil das passte auch besser zu unserem Unternehmen und den Prozessen, weil wir halt ganz tief auch in die Kundenprozesse eingestiegen sind. Ja, und mittlerweile unterstützen wir halt viele Unternehmen aller Branchen und Größen in Themen Abfallvermeidung, Umweltcompliance und Umsetzung erweiterter Herstellergarantie. Das resultiert auch aus dem Elektrogesetz. Und zwar, wenn ich in Deutschland ein Elektrogerät vertreiben möchte, muss ich mich bei der Stiftung Alte Geräteregister registrieren und Mengenmeldung machen. Das übernehmen wir komplett für unsere Kunden. Und im Bereich der B2B-Rücknahme, sprich wenn die PCO von ihren Kunden Geräte zurücknimmt, sind wir gut aufgestellt, übernehmen die Geräte zum Recycling und auch zur zertifizierten Datenträgervernichtung.
Ja, da passiert einiges bei euch bei HBM. Also ich muss sagen, ich habe euch ja mal so ein bisschen im Rande hier als PCO verfolgt, aber habe auf jeden Fall einiges gelernt und ich wusste auch nicht, dass die Ursprünge tatsächlich in der PCO liegen.
Das wusste ich auch nicht. Spannend, wieder was gelernt
heute. Du bist doppelt so lange hier wie ich. Also.
Ja, ich habe die Ausbildung gemacht, aber ja, recyceln durfte ich nie.
Ja, hättest du mal da auch mal ein bisschen mitgewirkt, Marcel, wärst du schon schlauer gewesen. Vielleicht zu dir, Paul. Jetzt hat der Marc es natürlich clever gemacht, hat die HPM-Story erzählt. Jetzt bleibt für dich natürlich die Frage, was zeichnet dich aus und was zeichnet vielleicht auch den Marc aus? Vielleicht kannst du es für Marc eben noch direkt mit übernehmen.
Also ich glaube, bei mir zeichnet eben aus, dass ich wahrscheinlich einer der wenigen bin, die mit Marc sehr gut auskommen. Marc ist eben halt ein Urgestein. Marc ist halt, wie gesagt, schon seit über 20 Jahren da. Und das Coole für mich ist, obwohl ich eben halt auch ein bisschen älter bin, aber eben halt neu im Vertrieb, ist natürlich cool, wenn es so Geschichten gibt rund um Kundenhistorien. Und bei Marc können wir gerne mal durchexistieren. Ich meine, klar, wir haben natürlich auch Datenschutz. Wir dürfen, er hat ja vorhin schon ein paar Namen genannt, aber wir sollten wahrscheinlich nicht zu viel Name
Dropping machen. Ich habe immer drei Leute zu, sagt Marcel immer. Also man darf alles erzählen.
Ja, dann raus damit. aber das Coole ist, also wenn in so einer Terminvorbereitung oder wenn es irgendwie mal einen Kundenkontakt gibt, einen Austausch schriftlich, mündlich, wie auch immer, Marc sitzt mir schräg gegenüber, wenn ich da nicht unterwegs bin an so einem Büro und dann frage ich ihn und Marc, der ist wie ein Buch, ne? Da klappst du auf und der kann direkt erzählen, der weiß alles und der
wie ein
hier und da. Und also das ist wirklich ein Paradebeispiel, wo man auch sagen muss, so dieses Wissen. Also wirklich nicht nur eine Fachkompetenz, also jetzt brauche ich jetzt beispielsweise IT, sondern wirklich, wenn du da eine Historie hast, wenn du wirklich über 20 Jahre Berufserfahrung mit gewissen Kunden hast und die hat er, das ist natürlich dann für mich sagenhaft geil, das kann ich, das zeichnet mich aus, ich kann relativ schnell Zusammenhänge erkennen, kann eben halt einen Bedarf erkennen und wenn ich dann solche wertvollen Infos habe ich als Vertriebler auch teilweise einen ganz anderen Einstieg, weil ich eben halt auch mit solchen persönlichen Geschichten oder Sachen von früher. Und es ist egal, welcher Kunde das ist, also egal, wie groß sie sind. Wir haben die teilweise wirklich seit 20, 15, 20, 30 Jahren sind die schon in der Klientel. Das sind dann Leute, die sind natürlich auch im Laufe der Zeit natürlich auch älter geworden, vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen gesättigt. Und wenn dann mal einer kommt, der auch mal so ein paar Sachen von früher, ach, ich weiß noch vom Kollegen das und das, das ist dann schon sehr charmant und es ist einfach auch dann auch eine andere Möglichkeit, eben halt auch so Gespräche anzugehen. Was zeichnet mich aus? Ich kann es eigentlich gar nicht sagen.
Da muss das Marc übernehmen.
Ja, der Paul, der ist halt kommunikativ, der ruft einen Kunden an und erzählt ihm von Gott und die Welt und schon hat er dann den Türöffner und er hat auch unheimlich schnell, ich sag mal, das Fachliche drauf. Der liest sich was an und kann dem Kunden dann wirklich innerhalb von einer halben Stunde unsere ganzen Dienstleistungen anbieten. Das ist schon eine Art Superkraft, muss ich schon sagen.
Das hört sich da gut an.
Vielleicht simulieren wir jetzt mal so einen Kunden. Also ich habe Interesse an einer Datenträgervernichtung. Das ist doch unser Thema heute, oder?
Das verschieben wir auf später nochmal. Aber ja.
Schick mir eine E-Mail, würde ich sagen.
Ja, ja. Aber Datenträgervernichtung ist genau richtig. Und Marc, da würde ich sagen, greifen wir einfach mal auf deine Expertise zurück und nutzen auch mal deine 20 Jahre, so wie der Paul das auch macht. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mit in die Historie der Datenträgervernichtung nehmen. Ist es so, dass sich das zum Standard entwickelt hat, dass man sowas macht? Oder wächst das Bewusstsein dafür noch, weil man vielleicht weiß, was man mittlerweile auch mit alten Datenträgern anstellen kann? Wie ist da so die Historie?
Also ich habe mir mal die Mühe gemacht, mal bei Wikipedia ein bisschen nachgelesen. Und zwar um
18... Macht man das heute noch? Ich dachte, ja, man macht ChatGPT heute.
Nein, nein, ich bin da noch oldschool. Also 1890, man glaubt es kaum, wurde die Lochkarte erfunden. So, und das war sozusagen der Start der Datenträger.
Ja, vielen Dank für die Einladung heute. falls es dann doch kürzer wird als erwartet. Marc ist übrigens auch der Vertreter, der als erstes gerufen hat, Internet wird sich nicht durchsetzen. Marc, mach ruhig weiter.
Neben Bill Gates.
Schaufel uns tiefer.
1937, Konrad Zuse nutzt den Lochstreifen für seinen legendären Z1.
Kann man den Herford immer noch besichtigen, ne? Das ja, gute genau. Stück. Im Computermuseum, ne? Grüße gehen raus.
Ist das nicht in Paderborn?
Oh, Paderborn, Entschuldigung. Oh, jetzt werde ich gehatet.
Aber es könnte auch fast
das gleiche sein. Erfurt, Paderborn.
Alles
Ostwestfalen.
Genau, ja. Richtig. Im Konrad-Suse-Museum.
Konrad-Suse,
genau. Reicht.
1951 Magnetbänder kamen auf den Markt. 1970 Tonbänder, Kassetten. Ich kenne es doch von den drei Fragezeichen, ne? 1996 USB-Sticks und bis dato wurden eigentlich solche Datenträger wie CDs, DVDs eigentlich in den Restmüll gekippt, muss man sagen. Mhm. Also das Bewusstsein hat sich langsam entwickelt und das merkt man auch daran, dass die aktuelle DIN-Norm für die Datenträgervernichtung, die 66399, die hat die Ursprünge in der Aktenvernichtung. Sprich, wenn ich hier meine Aktentonne unter der Treppe stehen habe, die Aktenordner kommen da rein, dann werden die geschreddert. Und bis 2012 gab es die DIN 32757. Und das ist eigentlich nur die DIN, die aussagt, in welcher Partikelgröße ich die Akten halt schreddern soll. So, dann wurde, weil das immer mehr wurde, mit Festplatten, Floppies, CDs, DVDs, wurde die DIN 66399 als Standard integriert. Und ich muss sagen, mit Einführung der Datenschutzgrundverordnung und solchen Dingen wie KI, in Europa gibt es ja dieses KI-Gesetz, ist das doch noch mehr ein Thema geworden. Und die Leute legen auch inzwischen mehr Wert auf Datenträgersicherheit. Sprich, die fragen auch explizit an, wenn ihr uns das Notebook hier entsorgt, was passiert mit den Datenträgern? Also das kann man schon sagen, dass das Bewusstsein wirklich jetzt da ist und meiner Meinung nach auch der Bedarf weiter wächst.
Wenn ich jetzt in so ein Unternehmen gucke, also ich müsste mich das jetzt auch mal hier für die PCO fragen, wer ist denn überhaupt in so einem Unternehmen verantwortlich für Datenträgervernichtung? Weil ich könnte mir jetzt alles vorstellen, von IT bis hin zu
Geschäftsführung.
Ja, Geschäftsführung bis hin zu Abfallentsorgung. Also wer ist dafür verantwortlich? Wer sind die Gesprächspartner, so die ihr habt?
Also im Normalfall würde man sich natürlich immer vorstellen, man hat immer in mittelständischen Betrieben, Handwerksbetrieben, mittelständischen Betrieben, auch größeren Unternehmen, eigentlich immer so jemand, der in der IT-Leitung da ist, der hat dann dafür maßgeblich immer den Hut auf, kontrolliert das Ganze, hat das eben halt unter Verschluss. Wenn ich jetzt aus meiner Berufserfahrung jetzt auch ein bisschen so das Ganze mal Revue passieren lasse und auch mal gucke, nicht nur mittelständische Betriebe, sondern ich bin natürlich jetzt auch mittlerweile bei wirklich namhaften Unternehmen, also PC-Herstellern, Monitorherstellern, die da also mehrere Millionen im Stück im Jahr raushauen. Auch in solchen Betrieben muss man einfach sagen, ist der Wandel einfach mittlerweile eingekehrt. Das ist also nicht nur irgendwie ein IT-Leiter oder ein IT-Beauftragter. Mhm. Es ist teilweise auch ein externes Unternehmen, IT, die quasi dafür den Hut auf hat, wo man einfach, wenn man hinter die Kulissen schaut, einfach merkt, nee Leute, das müsst ihr besser machen, dazu seid ihr verpflichtet. Es sind natürlich dann aber auch Datenschutzbeauftragte zwischendurch involviert. Das große Problem, das wir anscheinend nur in Deutschland haben, also ich war jetzt auch jüngst wieder in Japan, da gibt es keinen Fachkräftemangel, in Frankreich gibt es keinen, in Italien gibt es keinen. Also hier in Deutschland schreiben wir immer hier vom sogenannten Fachkräftemangel. Hat natürlich auch wieder die Kehrseite für mich, dass wenn ich natürlich etwas besonders gut kann, mein Marktwert einfach sehr, sehr schnell steigt. Und dieser Marktwert ist weg Begehrlichkeiten, Firmen wie auch, wie beispielsweise jetzt auch die PCO. Ihr braucht ja auch zwischendurch mal eben halt auch Leute, guckt eben halt, wo gibt's einen. Da ist einer, der ist bei der Firma XYZ, hat ein gutes Standing, kommt, den quatschen wir mal an, vielleicht hat er ja Bock, zu uns zu kommen. Wenn dann die Person zu euch wechselt die Kompetenzen und das Wissen dann eben halt mit, weil das oftmals eben halt nicht auf breiten Schultern getragen wird. Und da fängt der Schmerz an, weil wir reden da ja wirklich teilweise, also wir reden da über eine Kreditinstitution, also eine Bank, wo man einfach sagen muss, jetzt ist da quasi der Beauftragte weg, aber einfach nur die Sachen irgendwie in irgendeinem Korb da im Flur zu sammeln. Das Thema ist nicht weg. Genau, die schließen es einfach erstmal in den Raum rein, weil die sagen, okay, da kommt jetzt erstmal keiner rein, Schlüssel hat nur der Chef oder die Geschäftsleitung, der Vorstand, und da lassen wir erstmal keinen rein, bis wir erstmal wissen, was wir damit machen sollen. Also da ist es dann irgendwie auf Halde. Und wenn man also wirklich auch bei größeren Unternehmen, wir reden ja von Unternehmen, die deutschlandweit mehrere hundert oder mehrere tausend Mitarbeiter haben, die global also 87.000 Mitarbeiter haben. Das sind also auch Unternehmen, die teilweise damit wirklich an die Grenzen stoßen und einfach sagen, pass auf Leute, da hat sich wieder irgendeiner bei uns gemeldet. Die haben gesagt, müssen wir das? Könnt ihr uns da bitte beraten? Oder was müssen wir nicht? Oder könnt ihr mal den Prozess mal analysieren? Machen wir das gerade richtig? Oder sind wir quasi schon, ich sag jetzt mal so mit einem Bein im Gefängnis, so nach dem Motto. Das ist schon wirklich interessant. Also der Wandel ist definitiv da, dass da nicht nur irgendein IT-Leiter dafür den Hut auf hat, sondern dass es eben halt auch schon breit gefächerter ist.
So ein Thema des Gesamtunternehmens wird. Und Marcel, da muss man ja sagen, so aus unserer Erfahrung, man findet ja immer mehr, was man in der IT irgendwo ansiedeln kann. Ja, ja. Also auch unsere Themen werden ja auch häufig, vielleicht auch manchmal fälschlicherweise, einfach nur der IT zugeschrieben. Und deswegen kennen wir die Beispiele gut genug. Umso wichtiger ist dann wahrscheinlich in dem Bereich genauso wie auch in anderen Bereichen der IT und der IT-Sicherheit, dass man vielleicht dann auch mal eine Dokumentation mit sich führt, damit so ein Wissen auch mal in dem Unternehmen bleibt.
Ja? Ich habe auch so den Eindruck, dass auf immer wieder auf der anderen Seite, also ich habe einmal das Fachpersonal oder die Kompetenz, die quasi solche Dinge eben halt in Unternehmen integrieren soll und eben halt dafür sorgen muss, dass alles ordnungsgemäß und revisionssicher ist, alles eben halt gesetzeskonform ist. Und auf der anderen Seite wachsen, so wie auch es viele Anwälte gibt, die irgendwie im Gucken, ist ein Räumungsverkauf, verstößt das gegen irgendwelche Gesetze, oh, ich mahne die mal alle ab und dann verdiene ich damit eigentlich mein Geld mit diesem Abmahnwesen, habe ich so das Gefühl, dass immer mehr Institutionen kommen, immer mehr Leute sich darauf spezialisieren, zu gucken und Fehler zu finden und Firmen eben halt direkt zu drohen, du pass auf, das machst du falsch oder ich überprüfe das und wenn du nicht, ne, dann musst du hier zahlen. Der Pain, der wächst also immer mehr und wir hatten das in einer ähnlichen Situation. Das war eins meiner ersten Kundentermine, die ich gemeinsam mit dem Geschäftsführer hatte. Waren wir bei einem Unternehmen, die also wirklich global agieren. Konzernsitz ist dann eben halt auch, wie bei vielen, eben halt auch in Japan, in weit, weit weg, weil Europa ist sehr, sehr weit weg für die Asiaten. Das ist nun mal so. Ja. Und auch das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit und so weiter ist natürlich dann auch dementsprechend auch erstmal weit weg von einer Zentrale vielleicht. Die hatten da wirklich die Problematik, dass die eben halt bei der Entsorgung, da wurden da alte Geräte eben halt abgeholt, sollten eben halt fachgerecht entsorgt werden, sind sie dann auch angeblich auch, ist es auch so passiert. Mhm. Und einen Tag vor der CeBIT, wo die dann quasi einen Messestand eröffnen wollten, einen Tag vorher stand dann Spiegel TV bei denen, vor dem Konzern, vor der Zentrale, weil da Teile aufgetaucht sind in irgendeinem Ghetto in Afrika. Wo man einfach sagen muss, okay, da hat einer wirklich nicht nachweislich fachgerecht entsorgt und die auch dokumentiert oder nachweisen können. Also das ist natürlich schon wirklich sehr, sehr schlimm, weil es natürlich immer in Sachen Umwelt und Nachhaltigkeit geht. Beim Datenschutz, da kann es also wirklich abgehen. Wir reden da nicht nur von Patientendaten, sondern von, ob das jetzt ein Kreditinstitut ist, da sind wirklich so viele Dateien drauf, die einfach nicht in andere Hände gehören. Und da muss man, da hat man so eine Sorgfaltspflicht und das wird immer, immer krasser. Genauso wie die Möglichkeiten, Daten wieder zurückzuholen. Also die angeblich, ne, du hattest ja vorhin gesagt, das Telefon, was ich dann hole ich mir das neue Modell, verticker das Ding bei eBay und auf einmal hat einer da irgendwie 8000 Nacktbilder von Marc. Also nicht von mir, Marc. Von Marc dann quasi wieder hergestellt. Ne?
Das sind ja jetzt schon Beispiele für fehlerhafte Datenträgervernichtung oder eigentlich für fehlende Datenträgervernichtung. Marc, was hast du denn so in deinem Berufsleben bis jetzt auch vielleicht festgestellt? Was sind noch so Negativbeispiele, von denen man mal erzählen könnte?
Also wir haben in der Tat mal einmal aus einer Kundenlieferung, nur um testweise zu gucken, wie die Kunden mit den Datenträgern umgeht, haben wir in der Tat mal von ein paar Notebooks die Daten, die Festplatten demontiert und die mal an einen Rechner angeschlossen. Und bei diesen Fällen, da war es bei etlichen Rechnern so, dass die Datenträger noch komplett waren. Also die waren überhaupt nicht gelöscht, gar nichts. Da war Betriebssystem drauf und Windows Word, alles war noch drauf. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und auch ein paar Beispiele mal zusammengetragen. Also Verbraucherschützer haben zum Beispiel bei eBay mal Computer erworben. Wie der Paul schon sagte, wird ja dann oft das Altgerät, wenn es noch werthaltig ist, über solche Plattformen verkauft. Und die Verbraucherschützer haben da bei einigen Rechnern 22.000 eigentlich gelöschte Daten wieder rekonstruieren können. Da gibt es ja spezielle Undelete-Software, die sowas machen kann. Also wenn ich die Datei, aber das wisst ihr ja besser, in den Papiereimer schiebe oder in den Mülleimer schiebe, ist ja noch lange nicht weg, die ist ja noch da. Ne? Und sowas dürfte natürlich bei sensiblen Daten nicht passieren, also eigentlich bei gar keinen Daten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bank oder eine Versicherung bin und da Kundendaten drauf sind, also das kann schon richtig Ärger geben. Also solche Sachen müssen man halt tunlichst vermeiden und dafür stehen wir halt, dass wir denn auf Kundenanforderung mit den sensiblen Daten dementsprechend umgehen und die auch fachgerecht vernichten.
Marcel, hast du auch noch ein Beispiel im Kopf?
Ich habe immer mal was davon gelesen, dass es eine Stadtverwaltung gab, die genau das getan hat, die sich gedacht habe, ich verkaufe mir mal hier meine alten Geräte. Und ich weiß nicht mehr, was das für Daten waren. Auf jeden Fall ging das auch durch die Presse, weil die wurden stumpf bei eBay verkauft und wahrscheinlich auch einmal gelöscht. Und dann konnte man die einfach auch wieder herstellen, die Dateien, weil wenn die Festplatte nicht mehrfach überschrieben wurde, wirklich jeder Sektor für Sektor, dann kann ich diese Daten mir wieder zurückholen und das auch mit kostenfreier Software. Und dann gab es da Ausweisdokumente von Antragstellern, interne Dokumente. Und das ist schon viele, viele Jahre her. Ich glaube, das war sogar noch vor der EU-DSGVO, wenn mich nichts täuscht. Aber das hat auch nochmal gezeigt, wie damals der Umgang mit solchen Dingen war, gerade in so kritischen Sektoren, wo man vielleicht da einfach keine Sensibilität für hatte, keine Stelle. Wir kennen das ja vielleicht von so Verwaltungen, die dann auch genug andere Themen zu tun haben und wo man sich vielleicht leichtgläubig gedacht hat, ich kann mal meinen Haushaltsetat etwas aufbessern. Und dann ging das doch wieder nach hinten los.
Ja, wir haben auch schon mal Anfragen von Fundbüros bekommen. Das fand ich auch ganz interessant. Und zwar ist es wohl so, wenn ich zum Beispiel ein Telefon finde, ein Smartphone finde, das beim Fundbüro abgebe und innerhalb von einer gewissen Zeit sich der Finder nicht finden lässt, dann habe ich Anspruch auf das Gerät. So, und das Fundbüro fand ich auch ganz gut. Das tat sich halt schwer damit, das Gerät so rauszugeben, weil können ja noch, wie Paul sagte, Nacktbilder drauf sein.
Und das nochmal
so hier. Und die haben dann halt bei uns angefragt, ob da eine Datenlöschung möglich ist, weil das Gerät möchte man ja nach wie vor einsetzen. Na klar ist das möglich, solange die nicht in irgendwelchen Cloud-Systemen halt gesichert sind, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Aber ist halt auch mit Kosten verbunden. Und gut, da hat sich das Fundbüro auch ein bisschen schwer getan, sag ich mal, diese Kosten zu übernehmen. Und das wurde dann mit dem Finder abgeklärt. Aber fand ich schon interessant, auf welche Wege solche Geräte überhaupt oder welche Wege so eine Geräte überhaupt nehmen. Also ich verliere mein Telefon und dann ja, hat es irgendwann mal ein anderer in der Hand, obwohl ich es gar nicht möchte. Ne?
Ja, das ist unsere aktuelle Zeit. Ne? Also sehr viele Datenträger, wo man vielleicht früher gar nichts mehr dran gedacht hatte. Ne? Wenn man immer guckt, wie viele mobile Geräte man mittlerweile auch so mit sich schleppt. Um nochmal so auf eure Kundenerwartungen, die ihr so entgegenkriegt, einzugehen. Was ist da so Grund, sage ich jetzt mal, oder Hintergrund dahinter? Ist es meistens einfach nur so eine schnelle, saubere Bereinigung und ein Zertifikat, damit man auch wieder regulatorische Anforderungen erfüllt? Oder was wird da euch so vielleicht auch nochmal so in der Tiefe zugetragen, um was ihr euch kümmern sollt?
Das ist das, was der Kunde von uns erwartet.
Ja.
Ich glaube, das ist ein breites Spektrum. Also ihr habt jetzt gerade zum Beispiel diese klassische Behörde jetzt erstmal genannt. Behörden, das wisst ihr auch, wenn man dann einfach mal durch die Flure geht, wenn man sich mal ein paar Büros mal anguckt, ob das jetzt Einwohnermeldeamt ist, da Führerscheinstelle, wie auch immer, Ausländerbehörde, alles Mögliche, was es da gibt, die haben ja nicht immer nur den heißen Scheiß oder den neuesten Stuff. Sie haben ja teilweise wirklich 3, 6, so Floppy-Disk wahrscheinlich noch da drin, oder Datasette, ich weiß nicht, was alles da früher noch gab. Wir sind also teilweise wirklich irgendwelche uralten Geräte noch da, die werden teilweise noch ein bisschen zusammengeschustert, über sind Daten drauf. Und wenn das Zeug erstmal nicht mehr geht, dann stehen die oftmals auch vor einem Rätsel. Die wissen auch nicht, die sammeln erstmal. Und das ist so eine Blackbox. So, da ist alles drin, aber auch gar nichts. Und die wissen da teilweise auch nicht, was soll man damit machen. Das ist zum Beispiel ein Ansatz. Und dann gibt es ja natürlich je nach Datenträger, also ob das jetzt quasi das klassische Medium ist, was eben halt liest und schreibt, oder eben halt, ob es eine SSD ist, wie auch immer, also irgendwie was Chip-basiert ist. Da gibt es natürlich große und kleine Unterschiede. Und je nach Anforderungen des Kunden, also eine Bank hat natürlich, ein Kreditinstitut hat natürlich ganz andere, oder eine Forschungsabteilung vom Fraunhofer oder wie auch immer, hat natürlich ganz andere Anforderungen als
die PC.
Als ein klassischer Handwerksbetrieb beispielsweise, der vielleicht irgendwas hatte, wo für eine 5-Achs-Frässtation drauf war, wo er einfach sagt, so, da ich jetzt so viel Geld in diese Maschine, in mein Metaller jetzt irgendwie investiert, jetzt kommt das Ding weg und ich habe keinen Bock, dass irgendeiner diese Maschinendaten auslesen kann, wofür ich jemanden ausgebildet habe, irgendwie 100, 200.000 Euro investiert habe. Und irgendeiner klemmt da Dinge an und hat dann quasi diese Daten für lau. Da habe ich natürlich dann eine ganz andere Anforderung. Also ich glaube, das ist ein riesiges Feld. Und deswegen müssen wir uns einfach immer wieder mit dem Kunden austauschen und gucken, wohin die Reise geht. Wir haben natürlich auch ganz findige Kunden, die dann so geil sind, die denken dann, ey, komm, ich hau da mal einen Akkuschrauber mal durch. Ich bohre da einfach mal durch das Gelumpe, dann kann ja erstmal nichts passieren. Ne?
Also der Gedanke ist gar nicht so schlecht
erstmal. Das sind die, also die dann sagen, das kostet ja alles Geld und ich mache es erstmal unbrauchbar. Ne? Also das macht auch Sinn.
Ein Kunde hat mir mal erzählt, er hat seine Festplatte in die Mikrowelle gesteckt. Ich bin nicht ganz sicher, ob das funktioniert hat.
Ja, aber dann, wenn wir schon bei dem Thema sind, gucken wir vielleicht mal genau auf diese unterschiedlichen Systeme, die ihr da so habt und vernichten müsst. Wie ist denn das bei euch? Mit was werdet ihr da so zugeschmissen? Und was gibt es dann jeweils für Möglichkeiten, so einen Datenträger auch für euch und für den Kunden zu vernichten?
Das kommt in der Tat auf die auf den Datenträger an sich an. Also wenn wir zum Beispiel magnetische Datenträger übernehmen, die klassische 2,5, 3,5 Zoll Festplatte, die können wir per Degausser vernichten.
Was ist ein Degausser?
Das ist ein Gerät, was ein großes Magnetfeld aufbaut. Also im Prinzip lege ich die Festplatte in diesen Degausser ein. Der erzeugt ein Magnetfeld mit 10.000 Gauss. Ich habe es mir angelesen im Datenblatt.
Also eine Mikrowelle in Toll.
Fluxkompensator.
Mikrowelle in Toll, genau.
Nutzt ihr die für eure Mittagessen auch?
Nee, da haben wir doch noch die klassische Sekunden. Mikrowelle.
5 Sekunden beim Degausser.
Also in der Tat ist an dem Degausser ein Schild angebracht, wenn ich einen Herzschrittmacher habe, bitte nicht in die Nähe gehen.
Okay.
Nee, auf jeden Fall wird der Datenträger halt magnetisch durchflutet. Und da es halt ein magnetischer Datenträger ist, werden die Daten vernichtet. Viele Kunden sagen dann, ja, der sieht ja genauso aus wie vorher. Ja, ist halt so, aber er ist unbrauchbar. Also ich kann den anschließen, ist nicht mehr ansprechbar. Und
für welche Systeme nimmt man dann einen Degausser?
Für alle magnetischen Datenträger können wir den Degausser einsetzen. Mhm. Ne? Also klassische 3,5-2,5 Zoll Festplatte. Wenn ich jetzt die neueren Datenträger habe, die SSD, die haben ja im Prinzip einen Speicherbaustein, also nichts Magnetisches, die müssen wir schreddern nach der DIN 66399. So, die werden halt auf Konfetti-Größe geschreddert und der Kunde kriegt halt einen Nachweis über die Seriennummer.
Metallkonfetti,
genau.
Das hört sich gut an.
Osnahelau.
Genau. Die werden in ihren Karneval rumgeworfen.
Ja, wobei, da muss ich einmal ganz kurz reingrätschen. Wir sind ja auch wir nennen uns hier auch HPM, die Umweltmanager. Zu schreddern ist natürlich geil, aber weil ich dann auch weiß, da ist alles kaputt, da gibt's auch keine Nackedei-Bilder vom Markt oder so ähnliches. Das Problem ist aber einfach, dass es einfach nicht zeitgemäß, also nicht unbedingt umweltfreundlich ist. Und da sind eben halt viele Komponenten, Edelmetalle und so weiter, die ich da eben halt wiedergewinnen kann. Wenn ich natürlich dann auch die Möglichkeit habe, so einen Chipsatz wie auch immer zu entnehmen und das eben halt zu bereinigen, und zwar so, dass es dann wirklich nachweislich komplett bereinigt ist, dass da nichts mehr drauf ist und ich das wieder jemandem quasi zur Verfügung stellen kann, also zur Benutzung eben halt oder weiterverkaufen, wie auch immer, dann macht es schon Sinn, auch diesen Weg zu gehen. Das wäre dann eben halt theoretisch dann immer die Softwaremöglichkeit.
Genau, ne? Die Softwaremöglichkeit, die nutzen wir zum Beispiel bei Geräten, die wieder eingesetzt werden sollen, neuartige Notebooks oder neuwertige Notebooks, die halt noch einen gewissen Marktwert haben oder Smartphones, die wieder eingesetzt werden kann. Für diese Geräte haben wir halt eine Software, die den Datenträger mit Einsen und Nullen überschreibt. Der Prozess sieht vor, von einfach bis 35-faches überschreiben. Ich kriege dann auch nachher mein Zertifikat ausgespuckt nach wie vor und dann kann ich den Datenträger halt wieder einsetzen. Und wie Paul schon sagt, das hat natürlich auch einen gewissen Charme, weil ich dann halt, ich sag mal, den Datenträger als Produkt wieder einsetze und nicht als Rohstoff da liegen habe. Mhm. Und eins noch, alle unsere Datenträger, die wir zur Vernichtung übernehmen, die gehen dann anschließend halt in einen Recyclingprozess. Also werden stofflich verwertet, genau.
Jetzt habe ich hier letztens den LKW oder den kleinen Transporter von euch gesehen und das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt hier jubeln können, weil ihr habt unsere letzte Checkpoint aus dem Rechenzentrum abgeholt, nachdem wir eigentlich vor über 5 Jahren gesagt haben, wir wollen das nicht mehr machen.
Rest in Pieces heißt es
dann, ja, genau. Ne? Jetzt würde mich natürlich, du hast ja das Zertifikat mitgebracht für unsere Checkpoint, ne? Vielleicht kannst du mir das mal einmal rübergeben hier. Ja. Mega, weil das ist ja für uns auch wichtig, dass wir das nachweisen können und das rahmen wir uns definitiv ein bei uns. Jetzt ist die Frage, was habt ihr mit unserer alten Checkpoint gemacht?
Die sind bei mir.
Das Zertifikat ist fake. Ja.
Nein, die Geräte nehmen wir halt bei uns an. Wenn der Kunde die Datenträger noch nicht demontiert hat, werden die bei uns am Standort halt demontiert, die Datenträger. Und dann gehen die entsprechend Kundenanforderung oder die Anforderung, die der Datenträger an sich birgt. Also sprich, magnetische gehen in den Degauss-Prozess und elektronische werden dann halt geschreddert. So, da wird vorher die Seriennummer gescannt. Wenn das Scannen nicht möglich ist, weil die Seriennummer nicht mehr zu lesen ist oder der Barcode nicht zu lesen ist, nehmen wir die Seriennummer halt manuell auf. Und der Kunde bekommt dann halt einen Nachweis über die geschredderten Datenträger oder vernichteten Datenträger über die Seriennummer. Ja. Und wie gesagt, anschließend geht das Material halt in unseren Entsorgungsfachbetrieb in die stoffliche Verwertung. Sprich, es werden wieder neue Rohstoffe gewonnen, um wieder neues IT-Equipment zu gewinnen.
So schließt sich der Kreis aus unserer
Checkpoint. Vielleicht wird ein Checkpoint jetzt eine Fortinet.
Ja, wurde Metallkonfetti und dann eine neue Firewall, vielleicht von einem anderen Hersteller.
Genau, verkaufen alle Mitbewerber von euch. Aber also ich meine, an erster Stelle steht natürlich bei uns eigentlich immer so die Abfallvermeidung. Das ist so das Erste. Und wo ich dann einfach auch, das ist eben halt auch der Grund, warum man natürlich gibt es Kundenanforderungen. Es gibt auch bei Elektrowerkzeugen, gibt es einfach auch Kunden, die sagen, das, was an Elektroaltgerät zurückgeht, das darf nirgendwo wieder. Ich möchte nicht, dass das jemals wieder auf dem Markt, dass irgendeiner die Chance hat, meine Sachen wieder wieder quasi herzustellen oder irgendwie Teile davon zu verkaufen. Also die müssen dann nachweislich dann vernichtet werden, überwacht. Und bei diesen Geschichten ist es einfach so, auch im Sinne der Nachhaltigkeit sind wir natürlich auch bestrebt. Schreddern ist cool, ist alles gut. Kriegst du natürlich dann auch die einzelnen Komponenten über Umwege, kriegt man natürlich die einzelnen Elemente auch rausfiltriert und kann die eben halt auch vielleicht auch zum Teil wieder recyceln. Aber es ist natürlich auch charmant für einen Kunden in einer gewissen Größenordnung, wenn er oder sie eben halt auch sagen können, dass sie eben halt vielleicht auch ein bisschen nachhaltig sind, dass sie vielleicht einen sozialen Aspekt haben. Wir haben ja nicht nur hier in Osnabrück, sondern wir haben ja auch in Celle ja auch noch eine Anlage, wo wir eben halt auch mit Menschen mit Behinderungen eben halt auch in Lohn und Brot stehen. Und wenn die dann eben halt Komponenten auseinandernehmen und so weiter, dann habe ich natürlich als Unternehmen, wenn ich meine Sachen dort abgebe über diesen Entsorger oder über diesen Fachbetrieb quasi entsorgen lasse oder aufbereiten lasse, dann habe ich natürlich dann eben halt mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also ich habe eben halt Menschen, gebe ich eben halt einen vernünftigen Job mit einer vernünftigen Bezahlung und eben halt nachhaltig gehe ich auch noch den Weg, in dem ich einfach sage, ich schredder das nicht nur, sondern ich kann eben halt einzelne Komponenten auseinandernehmen, die wiederverwerten. Teilweise muss ich ja für meine Abfälle ja, wenn ich die entsorge, ja bezahlen, aber ich bekomme auch für viele Dinge auch, die Geld wert sind, eben halt auch eine Rückvergütung. Das macht der Markt ja nicht so gern. Nein, doch. Also bekomme ich ja auch Geld zurück. Das ist natürlich auch interessant für ein Unternehmen. Und wenn ich dann auch noch sage, ich habe diesen sozialen Aspekt ja auch noch damit erschlagen, dann ist das schon eine coole Geschichte. Und ich glaube, das ist auch zeitgemäß. Es wird auch immer mehr für sehr, sehr große Unternehmen, die immer mehr im Rampenlicht sind. Ne? Also ich hatte ja vorhin auch gesagt, es gibt immer mehr Unternehmen, immer mehr Institutionen, immer mehr Menschen, die so immer gucken und immer gerne einen Fehler finden und immer irgendwas zu nörgeln haben. Und gerade für die ist es natürlich toll, wenn ich nicht dieses Greenwashing betreibe, sondern wirklich nachweislich zertifiziert, wenn ich, ne, jetzt ist da was entsorgt worden, es ist gelöscht worden, wie auch immer. Ich habe ein Dokument, was ich wirklich, wenn eine Überprüfung da ist, DEKRA zertifiziert, also ich kann es dann auch wirklich dann auch nachweisen und kann ich sagen, du hat mal einer abgeholt, der arbeitet für uns, keine Ahnung, und dann taucht das Ding irgendwie in Afghanistan auf irgendeiner Müllhalde irgendwie auf oder so. Also das ist eben halt auch unser Bestreben, dass wir versuchen, diesen Kreislauf irgendwie ja zu optimieren und eben halt auch die Kette eben halt auch zu schließen, ne?
Ja, weil es gibt wahrscheinlich ja auch nicht nur den Standard für die Entsorgung, den du eben genannt hast, sondern es gibt ja auch genug Nachhaltigkeitsstandards, die man vielleicht auch in dem Zuge noch mit definitiv erfüllen mag und kann oder auch im Bereich Social Responsibility ein bisschen was tun kann. Also von daher kann ich mir gut vorstellen, ja. Und das ist ja auch, wenn man mal an unsere erste Frage anknüpft, was gibt's vielleicht so eine Historie der Datenträgervernichtung, da sieht man vielleicht darin auch Veränderungen, dass es mittlerweile so ein paar Gedanken drumherum geht, gibt und es nicht nur um den Datenträger und die Daten an sich geht. Marcel, vielleicht um das Ganze nochmal, ich glaube, wir hatten schon so ein paar Analogien in Richtung unserer Cybersecurity-Welt.
Ich lese hier auf unserem Checkpoint-Zertifikat BSI-konform, das mag ich ja immer.
Siehste, BSI-Konformität hatten wir schon. Ja. Wir haben gemerkt, in der Welt gibt es vielleicht auch so ein paar, die einem was Schlechtes wollen und ein bisschen unter Druck setzen. Ich möchte jetzt nicht von Erpressung sprechen, wie vielleicht in unserer Welt, aber zumindest gibt es da irgendwo Externe, die einen dahin treiben. Aber wir haben bestimmt noch mehr Analogien. Aber was vielleicht wichtig ist, wir haben jetzt bestimmt den einen oder anderen Kunden, der sagt, ich habe ja eine Festplattenverschlüsselung. Da ist das ja alles halb so wild. Das schmeiße ich mal einfach in den Container bei mir im Ort. Was willst du denen denn sagen?
Ja,
Anzeige ist raus. BSI-Konformität? Nein.
Das kann man natürlich machen. Das ist vielleicht für den Moment auch etwas, da kann ich vielleicht ruhigen Gewissens 4 Nächte drüber schlafen. Aber so eine Festplattenverschlüsselung ist nun mal irgendwo ein Stückchen Software oder auch Hardware. Erstmal kann die Schwachstellen haben, wir wissen das nicht. Eine Software kann ja nach 4-5 Monaten, weil sie wird ja dann nicht mehr aktualisiert, irgendwann bekannte Schwachstellen haben, die es dann doch möglich machen, die Festplattenverschlüsselung zu umgehen, doch an die Daten zu kommen. Kann alles passieren und vor allen Dingen, wenn man jetzt mal so ein Gerät von der Müllhalde nimmt und man sagt einfach, ich warte jetzt mal 10 Jahre und das ist vielleicht heute mit einem AES-Standard verschlüsselt, der heutigen Standards entspricht und der vielleicht mit heutigen Rechentechnologien 100 Jahre braucht, um zurückgerechnet zu werden. Wir wissen nicht, was in 10 Jahren mit KI und Quantencomputern uns erwartet. Dann kann sein, dass das Ding nach 30 Sekunden geknackt werden kann. Und dann kann der Angreifer oder der Interessent, sage ich jetzt mal, sich diese Daten natürlich zu Hause einfach halten bis zu dem Moment, wo eine Technologie zur Verfügung steht und sie dann rückkehrbar machen und vielleicht dann an wichtige Informationen stoßen. Auch wenn 10 Jahre vergangen sind, kann da ja doch noch was Nützliches bei sein.
Also, das lassen wir mal sein mit der Argumentation Festplattenverschlüsselung, ich muss nichts tun. Haben wir schon mal festgestellt. Vielleicht nimm uns da noch mal mit, wenn wir jetzt mal an dem Punkt sind, dass man vielleicht ja auch dann am Ende die Daten ja wirklich in Klartext vorliegen hat und man vielleicht das Ganze irgendwo gefunden hat und es war nicht verschlüsselt oder es ist verschlüsselt und man konnte es zurückrechnen. Was können denn vielleicht auch so Themen sein und Cyberangriffe, die daraus entstehen, ohne dass wir jetzt nur darüber sprechen, dass halt sensible Daten vielleicht auch mal in die Welt gehen? Was hat das vielleicht auch so im Sinne der Cybersecurity hinter sich, wenn wir mal weggehen von Datenschutz?
Ja, zum einen gibt mir das natürlich Aufschluss darüber, wie so ein Unternehmen funktioniert. Wenn ich so persönliche Daten bekomme, könnte ich mir ein Profil bauen von der Person, die der Rechner vielleicht vorher gehörte, kann dann ein bisschen mehr ins Phishing einsteigen, habe vielleicht auch Geschäftskorrespondenz, auf die ich aufbauen kann. Aber vor allen Dingen ist es ja heute so, dass unsere Endgeräte normalerweise eine Vertrauensstellung zu einem zentralen Verzeichnisservice haben, in der Cloud, aber auch eben im Netzwerk des Unternehmens. Und wenn das vielleicht noch nicht allzu alt ist, wenn sich an dem Gerät für einen Setup-Prozess vielleicht mal einen globaler Administrator angemeldet hat und ich habe Zugriff auf das Betriebssystem, dann kann ich auch hier wieder mit gewissen Mitteln diese Daten bei schwachen Passwörtern, aber teilweise auch bei starken Passwörtern mit der Nutzung von Schwachstellen zurückrechnen und hätte dann mit dem Gerät, was ich nicht mal klauen musste, wo ich mir keinen Zugriff übers Internet drauf verschaffen musste, sondern was ich vielleicht bei eBay erworben habe oder von der Müllhalde oder wo auch immer, die Chance, Unternehmenszugänge zu bekommen, die ich dann wieder für einen groß angelegten Angriff entweder weiterverkaufe oder auch selber nutzen könnte.
Also, wir haben gelernt, Festplattenverschlüsselung reicht nicht. Und wir haben auch gelernt, dass da ganz viele coole Dinge drauf sind, womit Marcel ordentlich was anstellen könnte.
Ich spinne das Ganze jetzt mal weiter. Ich frage euch jetzt mal direkt. Es kommt jetzt gerade mal so spontan, weil ich Kollege Marc hat ja gerade noch einen Kunden genannt im Bereich Fernseher.
Digitales Gerät mittlerweile.
Speichert auch Daten, hat auch ein Benutzerprofil, auch im Automotive-Bereich. Also euer Auto merkt sich ja auch viele Dinge. Ob das der Sky Receiver ist. Also teilweise hat man es ja, dann ruft einer von denen an und sagt, Mensch, ich sehe gerade, die gucken gerade die Sendung XYZ oder den Kanal. Da habe ich also auch meine Benutzerdaten ja auch hinterlegt. Aber die meisten Leute machen sich, also gerade bei dem Fernseher, ne, weg mit dem Ding und dann kaufst du den nächsten, lässt sie liefern, dann sollen die alte Glumpe mal wieder mitnehmen. Da macht sich aber auch kaum einer wirklich Gedanken darüber, dass da eben halt auch sensible Daten drauf sind. Ne? Du hattest vorhin noch deine Zahnbürste genannt, die wir jetzt mittlerweile haben.
Für einen großartigen Angriff.
Nein, aber ich sag mal so, meine Frau hat mich auch genötigt, da irgendwie so eine neue, na, wir sagen immer nicht, wie das Ding heißt, BB, neue Zahnbürste dazu holen und dann hast du eben halt auch mittlerweile so eine Software drauf oder kannst auch über die App steuern und so weiter, der dann auch sagt, war nur 1:59 und nicht 2 Minuten mal lieber und da oben hast du zu wenig gedrückt. Vorher hast du angegeben, männlich, weiblich, Alter, hast du nicht gesehen, vielleicht
noch Blutgruppe. Hängt auch im internen WLAN.
Genau, trink gerne Wodka am Wochenende, wie auch immer. Ja, das sind also wirklich Sachen, wo man einfach auch wirklich sagen muss, wir denken immer nur natürlich an Rechner, an Netzwerk und dann immer Hardware oder eben halt an Software oder an Cloud-Lösungen. Lösung, aber die Zeit geht einfach weiter und es werden überall Daten, also jeder Hersteller ist natürlich irgendwie inoffiziell darauf aus, wirklich auch für den Verkauf User-Daten eben halt und das Verhalten quasi irgendwo zu speichern, um da eben halt das beste Learning zu haben, einfach auch zu wissen, okay, wie kann ich jetzt noch mehr verkaufen? Und das, das ist so etwas, wo sich wirklich viele Kunden eben halt nicht großartig Gedanken drüber machen. Ne? Also das ist auch wirklich auch ein Thema.
Ich hatte es im Kfz übrigens, da hatte der Vorgänger, der das Auto geliehen hatte, sein Adressbuch synchronisiert. Und die waren natürlich alle noch drauf. Also wenn ich den Wagen zurückgebe, vielleicht einmal. Und
den können wir aber nicht durch den Gauser schicken.
Den können wir nicht durch den Gauser jagen.
Oder der Standort, der Hauptstandort, also das Zuhause, wenn ich bei Navi auf Zuhause drücke, Beispiel, das ist auch genau. Ganz oft noch auf den Autos drauf.
Ja, also du bist verheiratet. Ja. Mal wieder ein Leihauto.
Ja, oder im Hotel habe ich das häufig, dann sind die Fernseher noch bei Netflix angemeldet, ne? Dann kann ich dann mit einem anderen Profil gucken. Ja. genau.
Ja, das sind so die, sind so die Themen.
Das ist, tut halt erst weh, wenn es den Einzelnen betrifft. Ne? Das ist für viele noch so ein bisschen weit weg. Und ich sag mal, der finanzielle Schaden muss man jetzt ja auch ehrlich sagen. Ne? Netflix-Abo, ob da jemand mitguckt oder ob ein Unternehmen verschlüsselt wird, das sind natürlich schon noch so zwei Welten. Aber natürlich wird es immer enger, immer engmaschiger. Die Systeme sind immer vernetzter. Es gibt mehr, wo der Benutzer an sich im Fokus steht. Und das ist einfach eine spannende Zeit, die wir immer im Auge behalten müssen und wo es ja auch gut ist zu wissen, wo kann ich mich dann auch melden und wo weiß ich, da wird mir auch geholfen mit solchen Anforderungen, weil ja, Auto, Degausser ist schwierig, ansonsten mit dem Akkubohrer geht ihr sonst auch los und mit dem Vorschlaghammer. Und dann machen wir in Osnabrück ein Event, ne? Es gibt ja manchmal so Events, da stellt man alte Autos hin und dann 10-mal draufhauen 1 Euro. Und dann machen wir das hier am Campus von Hellmann auch, dann stellen wir da ein paar alte Lexus hin.
Achso, ich habe gedacht, den Marc.
Und dann kloppen, verkaufen wir an Studenten so einen Anti-Aggressionskurs, 10-mal draufhauen 1 Euro.
Machen wir eine neue Kostenstelle von.
Ja, ja, das ist doch super. Das klingt gut. Also man hat für privat was mitgenommen. Man kann auf jeden Fall ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen, egal was es für ein Gerät ist. Das sollte man als Privater auch machen. Ein bisschen sinnvoller mit Entsorgung auch umgehen. Und vielleicht kann man auch das ein oder andere, muss man vielleicht auch gar nicht mal entsorgen. Das kann es auch noch mal nutzen. Ne? Wir sind ja auch in einer Wegwerfgesellschaft gelandet. Aber gerade für Unternehmen da einen sinnvollen Prozess zu haben, den man vielleicht auch dokumentiert, den man auch zertifizieren lassen kann und damit ja starken Partner zusammenzuarbeiten, das haben wir mitgenommen. Das ist wichtig für Datenschutz, aber auch für Cybersecurity. Und von daher würde ich sagen, kommen wir zu unserem Ausblick, den wir mal zu jeder Folge haben. Und zwar, jetzt, wir haben eben erst schon mal irgendwann das Cloud-Stichwort gefallen, wo es vielleicht auch mal ein Backup geben mag eines Telefons. Aber damit haben wir es schon gesagt. Also die Cloud ist ja eigentlich ein Server, der woanders steht. Und wie muss sich vielleicht auch die Datenträgervernichtung in diesem Zuge verändern, dass man das gar nicht immer sofort im Zugriff hat, sondern in irgendwelchen Datacentern auf der Welt die schönen Datenträger liegen?
Ja, also wir arbeiten ja heutzutage alle mit Cloud, sei es auf dem Smartphone oder auf dem Firmenrechner. Und also auf meinem Firmenrechner ist es so eingestellt, dass die Daten synchronisiert werden. Sprich, sie sind ja auf dem Notebook nach wie vor da. So, und jetzt habe ich ja im Prinzip das Problem, dass es einmal in der Cloud gespeichert ist und einmal auf meinem Firmen-Notebook. Da muss ich mir natürlich als User einen Partner aussuchen, wo ich mir sicher sein kann, dass die Daten in der Cloud auch sicher sind. Das wird wahrscheinlich eine PCO auch übernehmen können, dass die mir sagen können, welchen Partner kann ich da am besten einsetzen. Und klar, wenn ich das Notebook jetzt, ich sag mal, in den Recyclingprozess gebe, sobald ich es aus dem WLAN nehme, sind die Daten ja nicht weg. Also der Datenträgervernichtungsprozess ist ja nach wie vor da, bloß dass ich jetzt halt die Daten in der Cloud auch noch habe. Also wir haben auch einige Kunden, die für Rechenzentren arbeiten und da haben wir auch schon Festplattenframes mit 200-300 Festplatten halt übernommen, um da die Daten zu vernichten und zu entsorgen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn der Cloud-Server im Ausland steht. Aber wie gesagt, für die Geräte, die der User hat, die können wir nach wie vor übernehmen. Den Cloud-Service an sich, ja, wenn der im Ausland sind, muss man sich halt den richtigen Partner aussuchen, würde ich sagen.
Das ist auch teilweise eben halt auch eine soll ich das sagen, also Sprachhürde ist jetzt irgendwie vielleicht auch teilweise eben halt eine Verständnisproblematik. Also in sämtlichen Ländern der Welt gibt es eben halt nichts Einheitliches, ne? Jetzt hast du eben halt hier vielleicht irgendwie eine Europanorm und so weiter, die spielt dann in Asien keine Rolle, oder in Skandinavien ticken die dann vielleicht auch ein bisschen anders, und dann das ist also wirklich ein Prozess, oder sind Prozesse, die immer wieder weitergehen. Gerade in diesem Bereich, also Cloud, Cybersecurity und so, die Sensibilität ist dafür da. Viele sträuben sich ja, das merkt ihr vielleicht auch, also wenn Leute eben halt Produkte kaufen, so dieses, ich stelle mir einen Server hin, ich habe einen IT-Beauftragten, der hat einen Raum, da ist der Server drin, ja, da sind die ganzen Festplatten drin, und da kann auch kein Fremder drauf. Und wenn ich Cloud habe, da ist ja die Möglichkeit, da kann ja irgendeiner meine Sachen auch spionieren. Und im Umschluss eben halt, wenn ich eben halt meine Hardware, also meine Rechner oder wie auch immer eben halt Beteiligung eben halt im Unternehmen eben halt entsorge oder eben halt erneuere, den Zugang zur Cloud. Okay, Passwörter und so weiter, klar, hast du natürlich alle auf dem Rechner, also den Zugang eben halt, die Verbindung dahin. Da können wir eben halt von unserer Seite dafür sorgen, dass eben halt alles so bereinigt und alles so gelöscht ist, dass da kein nichts mehr wiederhergestellt werden kann, so wollte ich sagen. Irreversibel, soll ich sagen. Hast du es gehört, Marc?
Ja, das war, sehr gut,
vielen Dank. Das war das Wort, was du nicht aussprechen wolltest.
Ich mache mal ein Kreuz bei mir auf dem Spielfeld.
Jetzt ist es auf dem Bingo hier. Irreversibel. wir arbeiten natürlich dann eben halt auch, wir müssen da auch immer schon enger mit den Kunden zusammenarbeiten, gucken, wer ist jetzt aktuell dein Anbieter und so weiter. Wenn ich natürlich ja jetzt plötzlich anrufe und sage, hey, Firma AVM, wir haben ja Prozessmanagement in Osnabrück und ich rufe da jetzt bei einem Cloud-Betreiber von irgendeinem Weltkonzern an, der wird wahrscheinlich erstmal gucken und erstmal überprüfen, wer ist das. Und also es dauert natürlich dann immer dementsprechend.
Ja, also von daher müssen wir eigentlich nur darauf achten, dass wir dieses Ganze, was wir für uns vielleicht auch selber prozessual aufbauen müssen und so weiter, dass wir das auch als Anforderungen Richtung unserer Cloud-Provider stellen und das hinterfragen, vielleicht auch da mal entsprechende Zertifikate von denen einfordern. Wir kennen das aus unserer Welt, sage ich jetzt mal, egal wo vielleicht dann auch mittlerweile Cybersecurity as a Service benutzt wird, aus verschiedenen Cloud-Ressourcen, aber vielleicht auch, wo man mal Infrastruktur hochzieht in der Cloud, alles Punkte, wo man darauf achten kann, ja, dass einem das bestätigt wird. C5-Testate werden vielleicht immer wichtiger, BSI-Konformität hatten wir eben schon mal. Das kann man sich alles mal nachweisen lassen von einem Cloud-Provider, wenn man diese Entscheidung trifft, gehe ich jetzt zu Alibaba oder gehe ich in Azure. Also das könnten wir vielleicht in dem Zuge auch festhalten als Ausblick. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für die gemeinsame Folge, dass ihr uns zum Datenträgervernichtungsthema mal einmal aufgeschlaut habt. Und wir hoffen, dass wir es geschafft haben, dass jeder etwas mehr Bewusstsein dafür hat und sensibler damit umgeht. Also danke euch beide.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Marcel, du hast wie immer die letzten Worte. Ich bin gespannt.
Ja, wir haben das ja im Rahmen unserer Kooperation der letzten Checkpoint bei PCO hier als kleinen Ausblick einfach mal gemacht, weil mich hat das einfach interessiert. Ich habe den Lastwagen gesehen und habe gesehen, wie so ein Mensch das so über unseren Campus getragen hat. Und ich habe mich erst gewundert, ach, davon haben wir noch ein Ding rumliegen. Und dann war, ja, stimmt, haben wir noch. Und dann habe ich mich gefragt, was wird das jetzt wohl für einen Weg gehen? Weil ich kenne so Gitterboxen, die dann stehen, die werden auch immer abgeholt, ne, die Dokumententonne. Und man liest ja dann doch immer mal wieder über diese Fauxpas, dass da doch noch Daten drauf sind. Einfach ein spannendes Thema, was einfach viel zu wenig, glaube ich, besprochen wird und was sicherlich noch mehr in unseren Alltag integriert werden kann, wenn nicht bis hin zum Privatbenutzer. Von daher vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wie haben wir gesagt, Rest in Pieces heißt es jetzt da draußen für die Firewall, die vielleicht ein zweites Leben bekommt. Und damit würde ich sagen, dürft ihr die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Dankeschön.
Danke, tschüss.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.